hochansehnliche Festversammlung. Zuerst herzlichen Glückwunsch der Ernst-Moritz-Arndt-Gesellschaft zum 30. Jubiläum. Und für mich ist es eine große Ehre und Freude, hier vor Ihnen zu stehen und etwas zu sagen, was vielleicht auch zur Grundeigenschaft eines jeden Menschen gehört, nämlich zum Zweifel. Und das mit Ernst-Moritz-Arndt. Ich weiß, woran ich glaube, ich weiß, was fest besteht. Wir haben es eben gehört. Wenn alles hier im Staube zu Sand und Staub verweht. Ich weiß, was ewig bleibet, wo alles wankt und fällt, wo Wahn die Weisen treibet und Trug die Klugen prellt. Dieses Lied ist ein kühnes, ein entschlossenes, ja ein starkes Glaubenslied. Es ist das Lieblingslied von unserem Propst Gerd Pankin und wir singen es immer, wenn Dr. Gerd Albrecht die Andacht in den Sitzungen des Kirchenkreis Arndt hält. Ernst Moritz Arndt liebte große und starke Worte. Auffällig ist natürlich zuerst die rhetorisch starke Figur einer Reihe von Ich-Aussagen. Sowohl die Stimmung als auch die Tonlage sagt viel über den Menschen in seiner Zeit aus. Seinen Hauptbezug entnimmt Arndt einen Vers aus dem letzten Buch der Bibel, wo vom Edelstein in der Offenbarung 21,19 in der Grundmauer des himmlischen Jerusalem die Rede ist. Bei Arndt wird dieser Edelstein zum Diamanten, dem irdisch härtesten und wertvollsten Material. Ihm gleichen das Wort und die Worte. Sie und nur sie trotzen allem Wandel. Die emotionale Wirkung von Arndts Bekenntnislied, das in allen Landeskirchen Gesangbüchern zu finden ist, erreicht Leser und Sänger bis heute. Und wir haben es eben hier auch gehört. Allerdings scheiden sich auch die Geschmäcker daran. In seiner Textarbeit mit Interessierten teilen sich diese deutlich rasch in zwei Lager. Den einen ist der Bekenntnistrank Arndts sehr vollmundig, denn da spricht einer, der alles zu wissen scheint und keine Zweifel kennt. Andere finden es hingegen nachdenkenswert und stärkend, dass hier jemand den Mut hat, seinen Glauben unendlich stark zu machen, ohne Wenn und Aber kräftige Bilder wagt und zu einem Glauben aufruft, der zum Mitbekennen ermutigt und herausfordert. Man kann schnell nachvollziehen, aus welcher Haltung und in welcher Situation dieser Text entsteht. Zum einen ist der festen Überzeugung, aller Glaube hängt am Wort. Und so habe ich es gelesen in den wunderbaren Schriften, die auch Irmfried Garbe veröffentlicht hat. Und ich sage an dieser Stelle ganz herzlichen Dank. Es war mir ein Geschenk, dort nachzulesen. Und wer vom Wort recht erfüllt ist, der ist eben auch von Gott recht erfüllt. Zum anderen ist es die sogenannte geistliche Hungersnot dieser Zeit. Arndt klagte einmal, er habe viele Predigten gehört und moderne Lieder gesungen. Sie sind aber voll Lügelein, Klügelein, Nebelein und Schwindelein, überall auf Kanzeln und Thronen, daher die Nichtigkeit und Hinfälligkeit und Verzagtheit, wenn es gilt, Kraft und Tugend zu bewahren. Arndts Kritik traf ganz offenbar einen Nerv der Zeit. Ludwig Gotthard Fosegarten, sein früherer Vikarsvater, kämpfte bereits seit 1802 gegen das modernisierte Gesangbuch für Schwedisch-Pommern. Das alte Gesangbuch, argumentierte Fosegarten, sei doch immer das Liederbuch des Volkes gewesen. Jetzt aber werde es den treuen Christen verleidet, weil wirklicher Trost und echte Seelsorge daraus wegmontiert worden sei. Wie Arndt vertrat auch Fosegarten schon länger die Wiederherstellung originaler Texte und ließ trotz Verwarnung der pommerschen Kirchenbehörde für seine Greifswalder Jakobikirchgemeinde auf eigene Rechnung einen entsprechenden Nachtragsanhang drucken. Verzagtheit ist also Ernst Moritz Arndts Sache nicht. Darum lädt er uns ein, so zu singen. Man könnte fast meinen, dieses Lied stamme aus einer guten alten Zeit, wo noch alles seine stabile Ordnung hatte. Dass dem nicht so war, habe ich bereits angemerkt. Der Dichter Ernst Moritz Arndt hat in seinen 90 Lebensjahren bitter erfahren, dass nichts fest besteht. Immer wieder wurde das Oben nach unten und das Unten nach oben gekehrt. Und dann kommt natürlich die Frage, wie kann man auch bei so viel scheitern? Sie kennen seine Biografie alle, nur singen, ich weiß, was fest besteht, ich weiß, was ewig dauert und nicht im Sand verweht. Oder kann man solches Scheitern nur ertragen, wenn man etwas glaubt, das nicht vergeht? Ein religiöser deutscher Patriotismus ist lange sein einziges Glaubensbekenntnis. Nie wird er davon loskommen. Und doch kommt etwas Neues, ein anderer Ton. In Bonn wird er Mitglied einer kleinen evangelischen Gemeinde und hilft sie aufbauen. Dort bricht eine andere Sicht des Lebens herein. Nichts bleibt, alles weint, war auch dort seine Lebenserfahrung. Sein Glaube lässt ihn nun sagen, ich weiß, was fest besteht. Er, der hochaktive Kämpfer, lernt zu glauben, dass nur Gott selbst dem turbulenten Leben ein festes Fundament geben kann. Ernst Moritz Arndt hat zu einem Glauben gefunden, der ihm im Chaos des Lebens hilft. Der Glaube, dass es jenseits von allem Wandel etwas gibt, das ewig Bestand hat. Und eigentlich hat der christliche Glaube ganz klein mit einer Krippe, mit einem Menschen, mit einem Gekreuzigten begonnen. Dieser Jesus ist zum großen Christus geworden, zum Fels, zum Diamanten. Und nochmals zu diesem Lied. Ich finde das Lied Arndt schön und stark. Aber ich denke, wir müssen darauf achten, wenn die großen Worte Ernst Moritz Arndt laut werden, dürfen die kleinen Wahrheiten nicht von ihm erschlagen werden. Da ist die Rede von dem himmlisch großen Christus, dem die Engel dienen, der das Licht in der Höhe ist, der ein diamantner Fels ist. Das ist gut gesagt und wurde auch eben schön gesungen. Aber angefangen hat eben doch alles anders. Mit dem kleinen Jesus, dem Juden aus Nazareth, dem Krippenkind, die Menschen am Kreuz, der sich zu den Menschen wandte und ihnen nahe war, um ihnen zu helfen und sie zu trösten, sie die Liebe zu lehren und den Respekt voreinander. Damit hat es angefangen. Es hat sich zu einem großen Christus ausgeweitet, das ist okay. Aber wehe, wenn man darüber den kleinen, den menschlichen Jesus, den Freund der Armen verliert. Könnte das nicht auch dem Ernst Moritz Arndt mal passiert sein? Hätte er sonst auch so reden können, so patriotisch deutsch und manchmal so hassend gegen Franzosen und auch gegen Juden? Peter Berger, der hoch angesehene Religionssoziologe, empfiehlt nun als Gegengift sozusagen gegen diese manchmal auch zersetzende der Gewissheitssuche oder eben Nicht-Gewissheitssuche, den Zweifel. Warum den Zweifel? Und der Titel meiner kleinen Aussagen heißt Im Zweifel für den Zweifel. Was ist der Zweifel? Vorerst einmal ist der Zweifel nicht mehr und nicht weniger als eine offene Frage, die noch auf eine Antwort wartet. Ja, der Zweifel bedeutet, dass man sich nicht ganz sicher ist. Wie kann man Überzeugungen haben, ohne ein Fanatiker zu sein? Ja, man hat Überzeugungen, religiöse, moralische, politische. Aber man ist sich nicht ganz sicher und dieser Zweifel bedeutet eine gewisse Humanisierung. Wenn man sich nicht ganz sicher ist, so ist es unwahrscheinlicher, dass man sich den Schädel einschlägt, so Peter Berger. Und wie aktuell das ist, das hören wir immer zu. Und das ist gerade in Anbetracht der jetzigen Situation schon sehr viel. Wenn der Zweifel eine Frage ist, die nach Antwort wartet, dann gewinne ich an Klarheit, wenn ich nachfrage, wo der Zweifel begonnen hat, welchen Weg er bislang gegangen ist. Ich werfe den Blick zurück. Verständnis und Mitgefühl sind allerdings noch keine Lösung des Problems. Ein Problem ist gelöst, wenn ein Problem sich aufgelöst hat. Eine Frage ist beantwortet, wenn die Frage durch eine passende Antwort geklärt ist. Zweifel ist Unentschlossenheit oder Unentschiedenheit. Zweifel ist der gefühlsmäßig charakterisierte Zustand der Unentschiedenheit, des Schwankens zwischen mehreren Denkmotiven, deren keines das volle Übergewicht hat. sodass das Denken nicht durch objektive Gründe bestimmt werden kann. Das Wort Zweifel kommt von dem mittelhochdeutschen Zwiefel. Doppelt gespalten, zweifach zwiefältig. Bereits vom Wortursprung beschreibt der Zweifel also einen Zustand der Unentschiedenheit zwischen mehreren möglichen Annahmen, da entgegengesetzte oder unzureichende Gründe zu keinem sicheren Urteil oder einer Entscheidung führen können. Der Zweifel wird auch als Unsicherheit in Bezug auf Vertrauen, Handeln, Entscheidungen, Glauben oder Behauptungen bzw. Vermutungen interpretiert. So definiert der Dudenzweifel. Als Bedenken, schwankende Ungewissheit, als jemandes Äußerung zu glauben ist, ob ein Vorgehen, eine Handlung richtig und gut ist, ob etwas gelingen kann. Interessant ist, dass der Zweifel und die Skepsis manchmal gleichgesetzt werden, aber mal auch unterschieden werden in dem Sinn, dass der Zweifel, der bestimmte Zweifel an etwas ist, während die Skepsis den allgemeinen Zweifel als innere Haltung meint. Das wird auch deutlich in der Definition des Zweifels im philosophischen Wörterbuch, in dem die Unentschiedenheit als Haupteigenschaft des Zweifels konstatiert wird. Ja, muss man zweifeln, um zu glauben? Ja, natürlich, sagen die einen, alles andere wäre naiv. Leute, die sich allzu sicher sind, was sie glauben, sind mindestens unsympathisch, möglicherweise sogar intolerant. Nein, sagen die anderen, auf die ganz fundamentalen Dinge meines Lebens muss ich mich verlassen können. Diese modische Attitüde, ich bin ein kritischer Zeitgenosse, der immer eine Frage mehr hat, die ist mir wirklich total suspekt. Damit kann man sich auch davor drücken, sich wirklich auf etwas anzulassen. Dass die Frage überhaupt gestellt wird und dass viele sie positiv beantworten, ist im Blick auf den christlichen Glauben ziemlich neu. Lange Zeit galt es weithin ausgemacht, dass Glaube idealerweise gewiss sei. Zweifel hingegen stellt ein erhebliches Problem dar. Unter Umständen ist es sogar Sünde. Viel haben wir davon bei Martin Luther gesehen. Ich glaube, hilft meinem Unglauben. Ein widersprüchlicher Satz. Er steht in der Bibel und ich kann ihn gut unterschreiben. Genau diese Erfahrung mache ich auch. Ich glaube, habe aber auch meine Zweifel. Mit dem Theologen Paul Tillich gesprochen, Glauben ist das Leben auf der Grenze. Auf der Grenze zwischen Glauben und Unglauben. Zwischen Vertrauen und Verlassenheitsgefühl. Zwischen Himmel und Hölle. Ich kann glauben und dafür bin ich sehr dankbar. Ich glaube vor allem, dass Gott hinter jedem Menschen steht. Der Zweifel bewahrt davor, sich dennoch ein definiertes Bild von Gott machen zu wollen oder sich auf eine Glaubensweise festzulegen und zu Gott zu verfehlen. In der Auseinandersetzung mit dem Zweifel liegt die Möglichkeit, Gott näher zu kommen. Die Beziehung kann so vertieft werden. Zweifel wird zu einem starken Ausdruck der Suche. Zum anderen ist der Zweifel geeignet, die Beziehung zwischen Menschen einen lebensförderlichen Zwischenraum freizuhalten. Ein Raum, der offen ist für Verständigung, für Fragen und für Hören. Voraussetzung dafür ist das Anerkennen von Zweifeln und eines Nicht-Wissen-Könnens. Denn der Zweifel fordert Toleranz. Kant hat die Menschen gelehrt, voller Stolz der eigenen Vernunft zu folgen. Denn sie zeigt in Fragen und Zweifeln ihre belebende und durchaus auch reinigende Kraft. Sie löst das naive Denken auf und befreit vom Kinderglauben. Prüfe die Dogmen und gehe dann deinen Weg, lehrt Kant. In dieser Haltung können heute perspektivische Philosophen Jesus von Nazareth schätzen lernen und ihn als Vorbild auch anerkennen. Der Kommunismus hat mit seiner antireligiösen Haltung gerne auch mal mit dem Blick auf eine materialistisch rein naturwissenschaftliche Weltsicht Zweifel gegen die Religion gesät. Wer alte Schulbücher aus der DDR durchblättert, wird dort gelegentlich über Argumentationen stolpern, die gezielt Zweifel an der Religion verbreiten wollen. Manche mögen sich vielleicht noch an den Kosmonauten nicht Astronauten, Kosmonauten, Juri Gagarin gelernt, der mit einer Kapsel im Jahre 1961 als erster Mensch in den Weltraum hochgeschossen worden ist. Mit Blick auf die Erde und das große Universum soll er damals gesagt haben, Gott habe ich dort nicht gesehen. Allerdings darf heute sehr gezweifelt werden, ob er es wirklich gesagt hat. Gesellschaftliche Strukturen, wirtschaftliches Handeln, Rechtsauffassungen, Wissenschaftskonzepte, Kultur, Kunst und Moralvorstellungen wurden und werden von dem kleinen Freiheitsverständnis der Reformation geprägt. Die Befreiung aus klerikaler Bevormundung durch Luther und die Reformation ermutigt und ermutigt bis heute Christenmenschen, den Geist der Freiheit und die Kraft des Zweifels auch in nichtkirchlichen Lebensbereichen wehen zu lassen. Und das, so denke ich, bewahrt eine Gesellschaft vor Verkrustung und tut einer Gesellschaft durchaus gut. Noch wichtiger und noch entscheidender ist aber für mich die Glaubensgewissheit, und das ist etwas anderes als Glaubenssicherheit. Von Gott unbedingt geliebt zu sein, in der Beziehung zu Gott aufgehoben zu sein und Gottes Liebe eben nicht durch blinden Gehorsam und duckmäuserisches Wohlverhalten oder dem Gehorsam gegenüber kirchlicher Lehrautorität verdienen zu müssen. Diese Gewissheit schenkte und schenkt Christenmenschen nicht nur gegenüber Gott, sondern auch gegenüber allen Menschen und gesellschaftlichen Institutionen eine große Freiheit. Die Freiheit, Unrecht und Gewalt in unserer Gesellschaft nicht stumm erdulden zu müssen. Die Freiheit, Unrechtsstrukturen, lebensfeindliche Lebensstile, menschenfeindliche Technik, menschenunfreundliche Bürokratie und auch lieblose kirchliche Lehrmeinungen und Strukturmaßnahmen kritisch zu hinterfragen. Die Freiheit, sich nicht abzubinden mit dem, was ist, Zweifel zu haben und Zweifel zu äußern an dem, was Menschen sagen und tun und damit Umdenken, Neubesinnung und Veränderung zu befördern. Ich glaube, wenn Menschen ihre konkreten Zweifel im Gebet vor Gott bringen und auch in guten und schweren Zeiten in der Gewissheit leben, dass Gott den Menschen zugewandt ist und bleibt, dann kann ihnen aus dem Zweifel die Kraft erwachsen, unsere Gesellschaft wirklich zu verändern. Denn dann führt der Zweifel eben nicht in die Verzweiflung, sondern zu Widerspruch und Widertat gegen böse Mächte und böse Menschen. Eingebettet ins Tun und Beten des Gerechten bleibt der Zweifel so Teil und Ausdruck eines lebendigen Glaubens. Ich stimme in das Loblied über das Zweifeln ein, ohne die dunklen Seiten des Zweifels zu beschreiben, denn die gibt es auch. Zweifeln verunsichern und nagt am Vertrauen. Glaubenszweifel gehören zu den leidvollen menschlichen Erfahrungen. Und es gibt einen Zweifel, der den Glauben untergräbt. Wenn der Zweifel so mächtig wird, dass er sich zwischen den Menschen und Gott schiebt und die Beziehung zerstört. Sicher kein Zweifel kann die Beziehung von Gott her zerstören, aber dennoch die Beziehung vom Menschen her. Der Zweifel kann uns aber auch davor abhalten, uns zu positionieren. Oder er könne eine existenzielle, schreckliche Krise überdecken. Heute haben Menschen jedoch die Möglichkeit, über ihren Glauben zu reflektieren, was wirklich der Glaube bedeutet, dann müssten sie es auch begründen können. Der Zweifel ist eben ein guter Partner, er ist ein kluges Korrektiv von Glaube und Ideologie. Man weiß aus der Geschichte von Religion und Weltanschauung, ohne jeden Zweifel wird aus Glaube und Ideologie gefährlicher Fundamentalismus. Zweifel sind Schutzschild gegen diesen Fanatismus, Heilsmittel gegen aggressive Unduldsamkeit und oft kommen sie zu spät. Der Zweifel könnte verhindern, dass aus einem Glauben eine menschenfeindliche Lehre wird. Er könnte verhindern, dass eine Ideologie sich die Menschen unterwirft. Der Zweifel an den Skeptiker ist also kein Verräter am Glauben. Er ist freilich nicht ein Leichtgläubiger, sondern einer, der es sich im Glauben nicht leicht macht. Er will daher nicht nur erkennen, sondern begreifen. Es gibt immer wieder Zeiten, da sehen sich Menschen nach fraglosen und zweifelsfreien Glaubensgewissheiten, nach Eindeutigkeit und nach Widerspruchsfreiheit in aller Erfahrung und in allem Denken. Das bedauern und beklagen wir, dass Gott und sein Wort uns nur in irdenen Gefäßen, also in der unlösbaren Verbindung mit vielstimmigen Menschenworten offenbart hat. Und es gibt immer wieder Zeiten, da sehnt sich unsere Gesellschaft nach einem klaren, einstimmigen und eindeutigen Wort der christlichen Kirche. Und ich habe es gerade auf der Synode erfahren, der Nordkirche. Wir haben es geschafft, wirklich ein eindeutiges Votum hinzukriegen. Und sofort gibt es die Skeptiker, na, was ist denn da passiert, dass auf einmal eine Synode einstimmig redet. Ich will die Sehnsucht nach zweifelsfreier Glaubenssicherheit in mir selbst nicht verdrängen und ich habe auch Verständnis für das gesellschaftliche Verlangen. Aber ich behaupte, der Verzicht auf kritisches Denken und zweifelndes Fragen führt letztendlich zu einem toten Buchstabenglauben, zu einer naiven und lebensfremden Sektiererei. Die Freiheit zum Zweifel tut unserem persönlichen Glauben, unserem theologischen Leben und Lernen und auch der Verkündigung und den Strukturen unserer Kirche. Denn die Freiheit zum Zweifel hält den Glauben lebendig. Ich wiederhole es gerne. Martin Luther sollte nicht vergessen werden, der immer wieder davon sprach, Ecclesia Reformanda semper Reformanda ist. Es liegt also in der Veränderung und auch im Zweifel unsere große Stärke. Bertolt Brecht, er wurde heute schon einmal erwähnt, hat einzelne Gedichte über den Zweifel geschrieben. Brecht warnt vor zwei Urteilen: zu wenig zu zweifeln und falsch zu handeln, zu viel zu zweifeln und nicht zu handeln. Und zu viel zu zweifeln und zu verzweifeln. Also man kann wunderbar mit dem Wort Zweifel spielen. Und dabei soll der Zweifel auch helfen, das Richtige zu tun. Zweifel ist, mit einem alten Wort gesagt, Anfechtung. Und in Anfechtung steht nicht am Rand des Glaubens, nicht nur selbst am Ausgang, sondern in seinem Zentrum. Das Verhältnis von Glauben und Zweifel zueinander ist bei uns oft normal. Und ich möchte noch einmal zwei Postpone geben. Wenn jemand mit Gewissheiten beginnen will, wird er in Zweifeln enden. Und wenn er sich aber bescheidet, mit Zweifeln anzufangen, wird er zu Gewissheiten gelangen. So Francis Bacon. Denn wenn wir die Zweifel nicht hätten, wo wäre dann die frohe Gewissheit? So Johann Wolfgang von Goethe. Lassen Sie mich also resümieren: Gottes Kraft ist in den Zweifelnden mächtig. Und Zweifeln bedeutet nicht verzweifeln. Wem es nicht gegeben ist, das feste Lied des Glaubens von Ernst Moritz Arndt in jeder Lebenssituation anzustellen, dem gibt unser Gesangbuch auch eine andere Möglichkeit. Ich rufe auf Nummer 382 mit einem Text von Lothar Zenetti. Er redet so: Ich stehe vor dir mit leeren Händen, Herr, fremd wie dein Name sind mir deine Wege. Seit Menschenleben rufen sie nach Gott. Mein Los ist tot, hast du den anderen Segen? Bist du der Gott, der Zukunft mir verheißt? Ich möchte glauben, komm du mir entgegen. Nein, als Moralkeule in Sachen Glauben will ich das Lied von Ernst Moritz Arndt nun wirklich nicht verstanden wissen. Durchaus aber als Mutmacher. Es ist so, dass jemand tatsächlich fest im Glauben an Gott verwurzelt ist, sodass er weiß, was fest besteht und ewig bleibt. Und dieses Lied, und das fand ich auch besonders bedeutenswert, hat der unlängst verstorbene Professor Schimmel von der Karlsruher Universität sich zu seiner Beerdigung gewünscht. Beide Lieder, sowohl das Arndt-Lied als auch Lothar Zenetti, Ich stehe mit dir vor leeren Händen, beide gehören zum Schatz unseres Glaubens, den unsere Tradition für uns bereithält. So wie wir mit beiden, mit unserem Glauben, mit und mit unserem Zweifel zu Gott kommen dürfen. Und ich bin mir ganz sicher, wir dürfen darauf vertrauen, dem, der ernsthaft glauben will. Und Ernst Moritz Arndt hat ernsthaft geglaubt. Dem wird Gott tatsächlich entgegenkommen. Herzlichen Dank.